Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Wenn ich jetzt 110 habe, dann weiß ich, da habe ich mal mit zumindest zwei Kurzhanteln in der Hand oder bin gemäßigt beim Joggen unterwegs oder auf dem Crosstrainer unterwegs oder was auch immer, aber da fühle ich mich alles andere als ruhig.
Und Dr. Burak Yildirim.
Man kann gerne mal versuchen, seinen Puls auf 110 zu bringen. Und wie froh man dann ist, wenn dieser Puls wieder runterkommt. Einfach sich mal vorstellen, wie es ist, mit 110er Puls in Ruhe zu agieren. Ne? Und dann auch noch aufmerksam zu sein und still zu sitzen.
Es gibt wirklich wilde Zuschriften. Es gibt wilde Kommentare per E-Mail, also nach dem Motto, sag mal, was ist los? Die Pause war ja letztes Jahr schon relativ lang. Was ist denn jetzt dieses Jahr los? Und es liegt an mir, ich gebe es zu, lieber Burak, es liegt an mir. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Off-Zeit und habe mich einfach in den Flieger gesetzt mit der Familie nach Südafrika und mich abgesetzt und dachte mir, es ist eine gute Idee, einfach mal Luft zu holen. Und den Shitstorm, der über mich reingebrochen ist, den überlasse ich jetzt einfach dir, das wieder irgendwie einigermaßen heile zu machen. schön, dich wieder zu sehen. Und das ist eine lange Zeit gewesen. Und jetzt ist es so, dass unsere Bärte ein bisschen grauer geworden sind. Wir aber immer noch genauso Spackos sind wie vorher.
Und das auf jeden Fall.
So. Und herzlich willkommen zurück, lieber Dr. Burak Yildirim, mit einem fantastischen Thema heute.
Ja, mit einem wirklich fantastischen Thema, Feuerwerk, möchte ich fast sagen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück für dich, im Namen der gesamten Community. Er ist zurück, er ist wieder da.
Yeah, he's back.
Und deshalb Backstreet's back. Genau, Backstreet's back, alright. Und es gab ja Gerüchte, dass wir unseren Sendeplatz abgegeben hätten an Hoss und Hopf, Lanz und Brecht und Maybrit Illner, aber dem ist nicht so. Wir sind wieder zurück. Wir erkämpfen uns unsere Community wieder. Und vielen Dank auch, weil du wirst sicherlich auch die ein oder andere Nachricht bekommen haben nach dem Motto, was ist los, wo seid ihr? Wir brauchen Stoff.
Wir brauchen Stoff.
Wieder neue Themen und fand ich ganz nett, ein Zuhörer hatte just diese Woche noch angerufen und fragte, ja, was ist denn los? Habt ihr das eingestellt? Sag ich, nein, hätten wir euch doch informiert.
Ja, klar.
Winterpause, Mike ist in der Sonne, lässt sich da schön braten und sobald er zurück ist, legen wir wieder los. Und das Schöne war, dann hat er gesagt, ja, aber das war eine gute Gelegenheit, da konnten wir die alten Folgen nochmal hören.
Ah, das sind kluge Menschen.
Und da habe ich gesagt, das stimmt, die sind ja eh zeitlos. Und vor allen Dingen, da sind ja richtige Brecher dabei. Also wenn ich muss manchmal echt schmunzeln. Wir haben ja teilweise Themen gehabt, die jetzt on vogue sind. Also wo jetzt so die Medienlandschaft teilweise sagt, ey, wisst ihr das? Da gibt's so ein Thema, da gibt's so ein Syndrom.
Ja.
Und ich so, ja, haben wir schon vor ein paar Monaten.
Ja, längst, ja, Jahre. Aber die gut unterrichtete Kreise, die haben mir zugeflüstert, du bist ja schon seit jeher ein Lifestyler und deiner Zeit weit voraus. Insofern wundert es die Menschen überhaupt oder dich?
Das kann ich mir auch nicht erklären.
ADHS und das ist wirklich ausgerechnet dich danach zu fragen, ist natürlich mutig gewesen und ist es denn eine ADHS? Ist es keins? Ist es wirklich eine Volkskrankheit, wie das in den Medien dargestellt wird? Oder ist es völlig normal? Und kann eigentlich jeder, der einen ADHS-Test gemacht hat, auch von sich behaupten, in der ADHS-Community gut aufgehoben zu sein oder part of zu sein? Wie verhält sich das eigentlich? Was sind die Parameter? Boah, ich habe so viele Fragen. Und ich bin froh, dass ich den Arzt hier wieder an Bord habe, der mir das alles beantworten kann und uns da so ein bisschen in die ein bisschen hell ins Dunkel zaubern kann. Bevor wir
in
das
die
aber
Abgründe
tun,
der Medizin. In die Abgründe der Medizin kann ich euch führen.
Oder das. Ins Darknet auf Medicine. Oder?
Das kann ich euch. Dantes Inferno. Das kann ich euch bieten. Also ich muss schon sagen, wir haben ja im Vorgespräch, da ging es ja wieder um alles, ne? Vor allen Dingen auch um Fußball natürlich. Und aber ich habe dir ja gesagt, es gibt so ein, zwei Themen, die hätte ich selber nie vorgeschlagen. Und ich habe auch immer gehofft, dass du sie nicht vorschlägst. Und eins davon ist tatsächlich ADHS. Und weil das ist ein ganz, das ist wirklich, da kann ich mich als Mediziner, und ich bin ja nur Orthopäde, kann ich mich echt nur breitbeinig in die Nesseln setzen. Aber es wird sehr spannend, sehr interessant, weil ich würde gerne auch meine nicht medizinische Meinung zu diesem Thema kundtun. Mhm. Und dieser, meiner Meinung nach, schon hörenswert. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Tauchen wir mal ab. Gleich.
Das tun wir. Und das ist schön zu wissen, dass ich dann irgendwie auch quasi der Angstpartner bin des Dr. Burak Yildirim, wenn es um Themenauswahl geht. Aber wie war denn dein Mental Health Moment der letzten Wochen?
Der letzten Wochen ist gut. Ich habe einige tatsächlich gesammelt, aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht trotzdem noch aktuell bleibe und den Mental Health Moment der Woche nehme. Und der war dann auch tatsächlich nicht schwer. Das war der diesjährige Valentinstag. Und ich bin ja von der Romantik her ein sehr großer Valentinstag-Fan. Das heißt jetzt nicht, dass ich da schmücke und so weiter. Ne? Also nicht falsch verstehen. Und meine Frau erwartet da auch keine Künste. Aber ich finde diesen Tag einfach als Gedenktag finde ich den spannend. Weil die wenigsten, mich eingeschlossen, weil warum soll ich mich mit Valentinstag beschäftigen in jungen Jahren? Aber wenn man älter wird, dann hinterfragt man ja schon so den ein oder anderen Tag, den man so feiert. Und möchte ja auch mal verstehen, warum der 14.2. der Valentinstag. Ja. Und wenn man sich da ein bisschen mal reinfuchst, dann muss man einfach sagen, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Tag, weil jemand an diesem Tag sozusagen im Namen vieler Liebenden mehr oder weniger gestorben ist. Und, und im Grunde ja, wissen vielleicht einige aus dem Geschichtsunterricht, sich ja für uns mehr oder weniger im 3. Jahrhundert geopfert hat, nämlich der heilige Valentin. Seinerzeit.
Das kommt damit.
Ja, ja, das ist, ja, die meisten, jetzt. Das ist ja, ich kenne ja viele, ob das jetzt Kunden sind oder ehemalige Mannschaftskameraden, Freunde, Bekannte etc., die sagen ja, der Valentinstag, das ist eine Erfindung des Einzelhandels und der Blumengeschäfte. Und dann denke ich mir immer, selbst wenn das so wäre, wäre das ja eine total geile Idee. Was natürlich Bullshit ist, weil die haben das natürlich einfach aufgegriffen und haben sich gedacht, hör mal, da gibt es einen total geilen Tag, daraus müssen wir mal was machen. Aber im Grunde der heilige Valentin, der hat im 3. Jahrhundert illegal, muss man sagen, hat der Paare getraut. Und es war nämlich damals so, dass der Kaiser Claudius II. Eheschließungen verboten hat, weil er gesagt hat, die jungen Männer müssen an die Front, die müssen in den Krieg. Und der heilige Valentin wollte das nicht und hat dann heimlich in der Kirche die Paare getraut und hat denen zur Feier Blumen überreicht. Das hat natürlich irgendwann der Claudius spitz bekommen und hat in kurzerhand einen Kopf kürzer. So, und irgendwann hat das dann die Kirche aufgegriffen, hat gesagt, na, wir müssen diesen heiligen Valentin, diesen Märtyrer der Liebe, ja, den müssen wir, ehren und hat dann den Valentinstag als Gedenktag ausgewählt, 14.2. Und dieses Jahr war das deshalb toll, weil ich mir bisher immer ganz banal ein Blümchen habe einfallen lassen zum Valentinstag. Manchmal sind wir auch essen gegangen. Aber dieses Jahr hatte ich eine Bombenidee und habe meine Frau eingeladen zu einem sogenannten Candlelight-Konzert. Mhm. Nur klassische Musik, allerdings, also klassisch im Sinne von war ein Streichquartett und die haben dann Liebeslieder natürlich gespielt, aber so querbeet. Elton John, Disney-Lieder, Celine Dion, Whitney Houston und so weiter. Mhm. Und das komplett in einem Meer voller Kerzen. Und da muss ich sagen, das war wunderschön. Das war wunderschön. Das hat mich, also das war wirklich wie, als hätte man mein Herz mit einer Violine gestreichelt. Das war wirklich großartig. Das war großartig.
Und du hast wahrscheinlich alle Kerzen selber angezündet.
Na, ich hätte sie gerne ausgeblasen irgendwann am Ende. Nein, aber habe ich natürlich nicht. Das haben die vom Orga-Team übernommen. Aber nee, es war wirklich schön. Es hat auch Gott sei Dank meiner Frau gefallen. Und nach all den Jahren muss man sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Und
also das war wirklich schön. Das klingt fantastisch. Wenn jemand Romantik kann, dann habe ich das jetzt schon gemerkt, mehrfach in diesem Podcast, dann ist es Burak Yildirim. Es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie du das alles immer unter einen Hut kriegst. Man könnte meinen, du hast ADHS, aber es
bestimmt. Wirklich, ja, laut Definition 1000%.
Es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Puh, und bei dir? Du hast ja bestimmt auch einige wunderbare Momente gesammelt.
Ja, also ich habe wirklich viele gesammelt und in den nächsten Folgen werde ich die alle abspulen. Ich habe aber auch überlegt, welchen Mental Health Moment des Tages, der Woche, des Monats widme ich denn der ersten Folge. Und ich habe, ich wusste, dass du mit etwas kommst, was ich nicht toppen werden kann. Das ist Fakt. Doch. Mir war das schon bewusst und deshalb habe ich es mutet sehr schnöde und stumpf an im Vergleich, aber es hat ein wenig Hintergrund. Die Adresse meines Mental Health Moments der letzten Wochen ist Second Tennant Street, Berrydale in South Africa. Das ist ein Laden, der nennt sich typisch für unseren Podcast oder typisch eigentlich für dich, Diesel and Cream and the Karoo Moon Motel. Es ist aber vor allen Dingen wichtig, Diesel and Cream. Google das gerne mal, wenn du eine ruhige Minute hast. Diesel and Cream ist, es ist mir aufgefallen auf der Route zu einem sehr, sehr schönen Fleckchen Erde, nämlich zu Buffalo's Drift. Auch da könnt ihr gerne mal hin. Das ist wirklich einfach nur 6 Stunden Autofahrt von Kapstadt weg. Und da stehen dann Antilopen auf der Terrasse und solche Sachen. Das ist völlig wahnsinnig. Naja, also stell dir vor, total übermüdet, total beseelt, aber auch vom Zelten an einem Wasserloch. Und du fährst stumpf durch Südafrika mit dem Auto zurück und deine Tochter hat plötzlich Hunger. Und du weißt, wie es ist mit Kindern. Plötzlich Hunger bedeutet jetzt anhalten und essen. Und dann kamen wir eben durch dieses kleine Künstlerdörfchen oder diesen kleinen Künstlerort und ich sah rechts eine völlig abgefahrene Kneipe Diesel and Cream. Unbezahlte Werbung, Hashtag. Und das ist so ein bisschen, hat so ein Misch gewesen aus Kirmes und geilem Laden irgendwie. Sehr viel, so ein Wellblechdach, ein bisschen industrial und rough und so ein bisschen Saloon-mäßig auch, mutete es an. Und da waren wirklich witzige Gestalten drin. Also du konntest zum Beispiel auf einem Zahnarztstuhl, konntest du irgendwie deinen Drink nehmen. Ja, natürlich gab es dann auch irgendwie was für Kinder und das ist übrigens das Schöne. In Südafrika hast du wirklich fast in jedem Restaurant irgendwie einen Spielplatz. Das heißt also irgendwie, wenn du unterwegs bist mit Kindern, dann sei sicher, es ist gar kein Problem, weil überall gibt es irgendwo Restaurants, jede Menge davon, mit kleinen Kinderspielplätzen. So, also, wir dort eingefallen, ich war sehr geflasht und habe gedacht, ich bestell mal was Gesundes und was irgendwie zu meinem Sportprogramm passt. Und hab an dich gedacht.
Oh.
Und hab an dich gedacht. Und dachte, komm, ich bestell mir jetzt mal einen schönen Smoothie. Von der Beschreibung her klang das wirklich sehr, sehr, sehr gesund. dann kam, ungelogen, so ein Smoothie. So. Der war so, weiß nicht, der war so groß wie eine, weiß ich nicht, wie so 50 Zentimeter.
Stanley Cup wahrscheinlich.
Ja, so ein Stanley Cup. Voll mit einem grünen Gemisch, eiskalt, riesengroß und es war auch noch ein bisschen gefroren. Also das gehörte aber dazu, zu diesem Smoothie. Ich nahm einen Löffel, ohne Quatsch, einen Löffel. Es war geschmacklich eine Explosion, aber es war so süß wie ungefähr 3 Dubai-Schokoladen auf einmal. Boah, es war eine komplette Explosion. Du nimmst, also kein Mensch der Welt wird das schaffen, außer dir, wenn du da mal irgendwann bist. kein Mensch schafft das. Und dann guckst du aber, ich habe das ja, also ich habe wirklich, ich habe 3 Löffel gegessen und ich war done. Und dann guckst du in Kinderaugen und siehst einfach pures Glück. Weil einfach überall probiert wird. Und nach dem Probieren auf das nächste, kennst du diese Dinger noch, diese Pferde und Figuren und so weiter, wo du dann irgendwie 1 Euro anschmeißt und dann wackeln die und machen irgendwie, kannst dich draufsetzen. Ja. So, dann wurde da drauf gesetzt. Dann gab es irgendwie eine Eisenbahn, dann gab es irgendwie, keine Ahnung, man kam gar nicht mehr klar. Und das Schönste war einfach zu sehen, dass, also so eine, also natürlich Dankbarkeit ist Quatsch, aber ich habe es für, wir haben ja mehr oder weniger sofort angehalten und sind dort eingefallen bei Diesel and Cream. Und dann aber wirklich so dieses pure Glück. Und es hörte nicht auf. Also es war wirklich wir waren eine Stunde und es war, entweder es war Zuckerschock oder es war wirklich pures Glück. Da bin ich noch nicht sicher. Aber nein, Spaß beiseite. Es war wirklich einfach so, hier will ich bleiben und es ist die Welt gehört mir und es ist alles wunderschön. Und das war wirklich so ein Moment, wo du gerade dann, wenn du so fertig bist, wenn du eine ewig lange Fahrt und Stress bei der Abreise und alles andere und du wirst doppelt und dreifach und fünffach und zehnfach belohnt, weil du einfach so ein bisschen auf die Bedürfnisse, nur ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehst. Das war für mich auf jeden Fall. Und natürlich der Gedanke an, was würde Burak jetzt machen? Wie weit würde er kommen bei diesem Humpen? Ja. War auf jeden Fall schön.
Deshalb haben meine Ohren geklingelt.
Ja, siehst du. Deshalb war's. Ja, lass uns über ADHS reden.
Der war kurz.
ja, das war. Also lass uns mal drüber reden und lass mal überlegen. Hm. Bei all den Definitionen, die es gibt und bei all den Diagnosen, die, und das ist auffällig, finde ich, immer sehr unterschiedlich ausfallen. Also wo fängt ADHS an, wo hört es auf? Und ist es nötig, das medikamentös zu behandeln oder nicht? Und dann guckst du so ein bisschen im Freundeskreis und in der Familie und dann stellst du fest, dass es wirklich total unterschiedlich ist und dass es auch erschreckend viele Kandidatinnen gibt, die davon augenscheinlich betroffen sind. Und ehrlicherweise hatte ich da, also ich hatte, glaube ich, habe das erste Mal so vor 10 Jahren davon wirklich richtig gehört, also so bewusst zumindest. Und plötzlich habe ich das Gefühl, seit 2 Jahren, dass das ungefähr jeder Dritte spätestens hat, wenn nicht jeder Zweite. Also gefühlt ist es ja so. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass in der Berichterstattung das einfach viel öfter stattfindet. Oder ist es mehr Akzeptanz? Oder ist es, dass Menschen einfach mehr darüber sprechen? Bis hin zu einer Medikation, die nicht ohne ist, wie ich gehört habe. Und aber auch die Frage, und das, du merkst schon, wie viele Fragen ich habe, sind diese Tests denn jetzt valide, sind sie es nicht? Und birgt das eine gewisse Gefahr? Und ist es am Ende eigentlich scheißegal, ob man jetzt diese Diagnose hat oder nicht? Weil die Frage ist ja, wie geht man damit um? Wie geht jeder Einzelne damit um? Und welche Möglichkeiten gibt es? Und was ist vernünftig und was nicht? Ich kann dir sagen, ich kann dir keine Antwort, also hätte dir jetzt vor der Vorbereitung auf die Sendung gar keine richtige Antwort geben können, weil ich, ja, also um mich rum gibt's Fälle, viele sogar, aber ich kann dir nicht sagen, sind die jetzt wirklich valide oder sind sie nicht valide? Und das ist dann ein Fall für einen Arzt, finde ich.
Ja, aber für einen richtigen. Für einen richtigen Ach so. Arzt.
Oh shit. Also erstmal muss ich. Ja, danke für heute.
Genau, vielen Dank. Es war wunderbar. Wir haben über den Mental Health Moment.
Genau.
Nein, also das ist ja ein ernstes Thema. Also, ne, wir werden sicherlich so ein paar Themen oder Themenabweichungen haben oder so mal abbiegen, wo es natürlich schon dann wiederum vielleicht auch etwas humoristisch zum Denken anregen wird. Aber warum ich mich ja gegen dieses Thema gewehrt habe, bis du es dann irgendwann ausgegraben hast, ist ja das Unverständnis dieser Erkrankung. Oder wie ich immer gerne sage, wenn eine Erkrankung im medizinischen Bereich auf Syndrom endet, oder man kann sie in dem Fall auch das S für Störung nehmen, aber nehmen wir das S mal für Syndrom, dann habe ich immer damit ein Problem, weil ich habe immer das Gefühl, wir wissen nicht, was es ist und nennen das dann einfach mal Syndrom. Und das ADH steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störung. Kann man sich gerne aussuchen. Störung hört sich ein bisschen doof an, finde ich. Deshalb lassen wir mal das S für Syndrom. Und das heißt, wir beschreiben eine Erkrankung, kennen aber, und jetzt der erste Disclaimer, und ich möchte gar nicht so viele machen, ich bin, wie hoffentlich die meisten wissen, nur Orthopäde. Kein Neurologe, das ist primär natürlich ein neurologisches oder ein psychisches Thema. Und trotzdem, und deshalb wollen wir natürlich auch gerne über dieses Thema sprechen, weil es meiner Meinung nach sehr spannend ist, betrifft es ja irgendwo jeden. Also entweder, weil man ein Kind hat, was eventuell die Diagnose bekommen hat oder auffällig ist, nennen wir es mal so. Oder weil ich natürlich unter meinen Kunden sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche habe, die ADHS haben, Klammern sollen, und mitunter auch medikamentös therapiert werden, wo ich dann wiederum sage, okay, der gesunde Menschenverstand würde diese medikamentöse Behandlung, vor allen Dingen von den Klassikern, die es beispielsweise seit Mitte der 50er Jahre gibt, also schon uralt, hinterfragen würde. Aber eins nach dem anderen. Du hast sehr viele Fragen gestellt, die werden wir auch alle, denke ich, beantworten können. Ich hoffe auch so, dass man hinterher sagen kann, das war pfiffig, das war sinnig und hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich die Diagnose an sich, weil es gibt nun mal keine harten Parameter. Es gibt schwierig eine Bildgebung, Laborwerte, es gibt Scores, es gibt letztendlich meistens drei Hauptbereiche, die aber alle symptomatischer Natur sind. Also nehmen wir mal beispielsweise das Thema Impulsivität, was bei diesem Kontext bewertet wird. Beispielsweise Unterbrechen von Gesprächen, Schwierigkeit, sich in Geduld zu üben oder zu warten oder schnelle impulsive Entscheidungen zu treffen, ohne über die Folgen nachzudenken. Wenn ich die den aktuellen Wahlkampf sehe, haben wir jede Menge ADHS, sowohl auf Seiten der Parteivertreter als auch auf Seiten der Moderatoren. Die Moderatoren sind sogar in dem Zusammenhang schlimmer von ADHS betroffen als die Parteivorsitzenden oder Auserwählten. Deshalb müssen wir, wie gesagt, so mit ein paar Scores oder mit ein paar symptomatischen Dingen einfach vorsichtig sein, meiner Meinung nach, jetzt auch in der medizinischen Betrachtung. Aber es gibt natürlich auch noch das Thema dass das eine neurologische oder neurobiologische Störung ist. Also mit anderen Worten, es gibt so ein paar Botenstoffe im Gehirn, wie allen voran das Dopamin, das kennen viele, ne? Das macht so ein bisschen happy und ist unser Belohnungshormon und dann das sogenannte Noradrenalin, ohne jetzt sehr wissenschaftlich zu werden, aber man geht halt davon aus, dass da die Verstoffwechslung dieser Hormone gestört ist und es daher zu dieser, nennen wir mal Unruhe oder wie wir auch gerne mal sagen, Mensch, der Junge ist aber hibbelig, führt. Und aber ich wiederhole mich da gerne nochmal, die Schwierigkeit ist wirklich das Griffige an dem Thema, um dann eine solide, valide und vor allen Dingen sichere Diagnose zu treffen.
Interessant, dass du das gesagt hast mit dem Wahlkampf, weil ich irgendwann jetzt auch vor einigen Tagen einen Post, mache ich nicht so oft, bei LinkedIn abgesetzt habe, wo ich sinngemäß geschrieben habe, ich bin so froh, wenn dieser Wahnsinn irgendwie vorbei ist. Ich habe noch nie, und ich bin ja auch schon ein paar Tage auf der Welt, noch nie einen Wahlkampf erlebt, der so schlecht und so schlimm und so konfrontativ, aber mit wenig Argumenten, aber sehr viel Meinung und mit sehr viel Beef zwischen den Parteien abgelaufen ist, wo ich denke, so, das ist eigentlich nicht würdig für dieses Land. Das ist auch ein Stück weit ein Spiegel und ein erschreckender Spiegel. Und dass wir das überhaupt zulassen, dass mit uns so umgegangen wird und mit auch unserem Verständnis von Demokratie so umgegangen wird, das finde ich schon zumindest bemerkenswert. Und da habe ich auch festgestellt, das tut mir gar nicht gut. Ich habe auch dementsprechend irgendwann angefangen, weil ich einfach weiß, was ich wähle, da mehr denn je irgendwie das geringste Übel. Und ich mir viele Gedanken gemacht habe und ich mir viele Wahlprogramme durchgelesen habe und mir viel einfach auch diskutiert habe, habe ich irgendwann gesagt, so, es reicht. Ich schalte jetzt einfach ab und will es dann auch nicht mehr wissen. Ich weiß, was ich tue am 23. Entschuldigung. Und gut damit. Ich habe dann aber auch wieder festgestellt, dass Thema ADHS und diese verrückte Welt, dass ja bei Politikern, bei einigen Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch so um mich rum so eine gewisse Unsicherheit besteht, gerade bei den Menschen, die mir nah sind, und die dann einen Test nach dem nächsten machen, auch online, um zu schauen, sind sie jetzt davon in Anführungsstrichen betroffen oder sind sie es nicht. Also, und deshalb ist da schon wieder auch so ein Link zur Politik, also so ein Valomat quasi für potenzielle ADHS-Menschen, wo ich dann so denke, liebe Leute, also kann es denn sein, dass wir jetzt irgendwie per Try and Error einfach rausfinden, ob wir das jetzt sind oder nicht sind? Und dann guckst du dir so ein bisschen die Statistiken an und stellst fest, dass etwa 4,7% der Erwachsenen Deutschen von ADHS betroffen sind. Jetzt haben wir ja da wieder die Erwachsenen. Dann kommen die Kinder noch mit dazu. Dann hast du eine Dunkelziffer. Also ich würde mal sagen, um es einigermaßen realistisch einzuordnen, liegen wir dann irgendwo so bei 6-7%. Das wiederum ist eine ganze Menge, wie ich finde. Und wenn du dir das dann in der Tiefe anguckst, dann stellst du dir die Frage, bin ich davon vielleicht auch betroffen? Und auf der anderen Seite, gibt es dann Schilderungen aus dem engeren Bekanntenkreis oder Freundeskreis, die mir dann erzählen, ja, ich habe jetzt irgendwie, meine Kinder sind irgendwie eingestellt, medikamentös, ich nehme es auch, geht mir deutlich besser, ich merke aber auch sofort, wenn ich es weglasse, das Medikament. Ich habe mehrfach die Frage gestellt und jetzt bin ich alles andere als ein Arzt und schon, also weder Orthopäde noch Neurologe noch irgendwas, und ich habe mir die Frage gestellt, okay, mal ganz kurz mit Menschenverstand. Sind wir mittlerweile so weit, dass wir alles oder vieles medikamentös einfach abfrühstücken wollen. Ist es so, dass wir uns doch weniger über Psyche, über auch die Verbindungen, Verstrickungen, warum kommt es denn zu einer Diagnose, dass wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, sondern wir merken, irgendwie sind wir rastlos, irgendwie können wir uns nicht konzentrieren, irgendwie fangen wir wieder schon gleich das nächste an und so weiter. Und dann, ja, dann muss es ADHS sein. Dann machen wir einen Test. Ja, ADHS. Ja, da gibt es Pillen. Ja, dann machen wir das. Aber ich habe den Eindruck, wenige beschäftigen sich mit der Materie oder eher mit den Gründen, warum ist das so? Und ist es so, dass ich vielleicht, dass es einfach wirklich etwas ist, was vererbt wurde? Ist es etwas, was wirklich physisch ist oder ist es psychisch? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bei der Dichte inzwischen und bei diesen Zahlen, ja, nur Statistiken, kriege ich irgendwie, also ich kriege ein komisches Gefühl und frage mich so, ja, ist das jetzt valide oder ist das nicht valide? Oder ist es am Ende des Tages aber auch total egal, weil wir uns am Ende des Tages einfach um uns selbst kümmern müssen? Deshalb gibt es ja unter anderem auch so einen verrückten Podcast, weil man sich einfach mal vielleicht hinterfragt, weil man einfach mal überlegt, ist das alles so clever oder setze ich mich dann vielleicht dann doch ein Stück weit mehr mit mir auseinander? Weißt du, worauf ich hinaus will? Also ja. Das Abtöten von Symptomen durch Medikamente versus ich mache mir nochmal Gedanken über das, was in meinem Leben eigentlich so los ist.
Also ich habe in diesem Zusammenhang, weil du ja jetzt vorhin gesagt hast, dass wir, ne, suchen wir uns jetzt irgendwelche Symptome zusammen und versuchen das irgendwie mit Pillen zu behandeln. Ich glaube zum Teil definitiv, weil wir, und da gibt es ja zahlreiche Arbeiten drüber, Statistiken, dass viele eine gewisse Unruhe haben, egal welcher Natur. Und das Gute ist natürlich, man möchte diese Unruhe ja verstehen. Man möchte ja eine Lösung für diese Unruhe haben. Woher dann die Unruhe vielleicht am Ende des Tages kommt, wird auch für Fachmediziner am Ende vielleicht schwierig sein, komplett rauszuarbeiten. Aber ich glaube, man ist dann schon eher bei so einem Thema als bei den Themen wie Depression und so weiter und so fort. Weil ADHS hat ja auch was Spannendes. Nämlich, dass man eben so einen gewissen Antrieb auch hat, dass man eine gewisse Impulsivität besitzt. Das ist nicht nur negativ behaftet. Also natürlich, es ist eine Diagnose und Diagnosen verbindet man häufig mit Krankheiten, aber trotz allem hat es etwas Spannendes. Und ich habe nochmal, weil diese Zahlen, die du vorhin genannt hast, mit so 4-6%, die waren mir auch geläufig, bin dann trotzdem nochmal in den Infight gegangen, statistisch, und wie es halt so ist, Thema Dunkelziffer, und die Dunkelziffer ist mittlerweile sehr, sehr hell, liegen die Raten deutlich höher. Also es gibt zwei Quellen, die ich gefunden habe. Einmal das amerikanische Center for Disease Control und Prevention. Die haben die Zahlen bei Kindern im Jahr 2020 auf 11,4% beziffert. Sind wir schon doppelt so hoch. Und das schwedische Gesundheitsamt hat im Jahr 2022 bei 10,5% der Jungen und 6% der Mädchen eine ADHS-Diagnose ermittelt, 50% mehr als im Jahr 2019. Also wir sprechen von 3 Jahren und 50% Steigerung. Und das Spannende war, dass das Amt prognostiziert, dass sich die Raten bei 15% für Jungen und 11% für Mädchen einpendeln werden. Was ja gemessen daran, was das für Sprünge sind, also teilweise Verdopplungen, Verdreifachungen innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist ja fast eigentlich wie eine Pandemie, obwohl ich das Wort in letzter Zeit nicht so mag. Aber Ja. Ist ja fast wie eine pandemische Entwicklung. Und ich glaube, ADHS hat so ein bisschen, zumindest auch seine Angst vielleicht, die man eventuell davor hatte, oder seinen Respekt auch ein bisschen verloren, tatsächlich durch die sozialen Medien. Das muss man einfach so festhalten, weil da wird unheimlich viel erzählt und unheimlich viel auch dargelegt, so nach dem Motto, ich habe ADHS und ne, vielleicht hast du das auch und so weiter. Und gibt so Zeilen, wo ich manchmal auch stutze, Social Media hilft vielen, sich selbst in diesem Zusammenhang zu verstehen. Ja, oder sich eventuell auch überzubewerten. Vielleicht ist die Bewertung, dass man ADHS haben könnte, einfach falsch. Weil man letztendlich auf der Suche ist nach einem Ausweg, nach einer Lösung. Und wenn wir zu dem Thema der medikamentösen Behandlung kommen, da muss ich natürlich sagen, dass natürlich die ein oder andere Pille, die da genutzt wird, schon auch einen, sagen wir mal, einen Zustand anregen kann, der nach mehr verlangt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mhm.
Ja, und deshalb kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, dass das ADHS-Stigma einfach in den letzten Jahren, vor allen Dingen, wenn man das Tempo jetzt im aktuellen 21. Jahrhundert mal sich anschaut von den Zahlen her, dann hat dieses Stigma schon deutlich abgenommen.
Sehr spannend. Auch der Hinweis, das war mir so nicht klar, dass man bei der Medikamentengeschichte vielleicht auch gerne den Wunsch nach mehr hat. Das ist mir neu. Na gut, es gibt natürlich auch einige Medikamente, wo man dann den Wunsch danach hat. Ich fand in dem gesamten Kontext eins allerdings dann auch wiederum sehr, also ich bin ein großer Freund von Wissenschaften, ich bin ein großer Fan auch davon, dann einfach wirklich mal zu gucken, was ist denn so an validen Zahlen unterwegs und was gibt's denn an neuen Trends. Ich glaube, unbestritten ist, dass es ADHS gibt. Und unbestritten ist auch, dass es eine neurologische Störung ist. Und auch klar, dass man in irgendeiner Form Wege finden muss, um dieses ernste Thema in den Griff zu bekommen. Und du hast es als Pandemie bezeichnet. Also das heißt, ich würde immer sagen, diese Entwicklung, die da auf dem Weg ist, oder zumindest die Sichtbarkeit, muss man ernst nehmen und muss sich logischerweise auch, sonst wäre es auch komisch, wenn wir hier einen Mental Health Podcast machen würden, ohne zu sagen, klar muss man sich darum kümmern und klar ist es wichtig, da irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Es gibt aber etwas, wo ich schon hellhörig werde, nämlich dann, wenn 30.000 Menschen bei einer Studie mitmachen in Großbritannien und nach wirklich sehr, sehr langen Forschungen spuckt, um das etwas verkürzt oder verknappt auf den Punkt zu bringen, diese Studie aus, dass Menschen mit ADHS-Syndrom kürzer leben. Frauen vor allen Dingen. Und hier ist dann schon so die Frage, okay, also es geht nicht nur um unseren Alltag, den besser zu bewältigen oder irgendwie damit umzugehen, sondern es geht auch darum, 30.000 Menschen, da würde ich jetzt schon sagen, das könnte repräsentativ sein, dann ist schon die Frage, wie gehen wir denn mit solchen Sachen um? Und dann bist du aber sehr schnell in der Debatte, ja okay, also Medikamente ja oder nein? Und wenn, welche? Oder oder aber was kann ich denn dafür tun, wenn es Medikamente nicht sind? Was kann ich denn tun, um, ja, wenn ich es denn wirklich habe, damit umzugehen? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, logischerweise, viele Ärzte, viele Neurologen auch natürlich gerne sagen, also, sie kommen um diese Pille nicht drumherum. Ähnlich übrigens wie bei Depressionen. Ich kenne viele Ärzte, die das einfach genauso machen. Und die sagen, wir müssen sie jetzt medikamentös einstellen. Und nicht alle haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ähnlich wie...
Wie denn auch?
Ja, ja.
Wie denn auch? Das ja. Zeug ist der Wahnsinn. Das Zeug ist der Wahnsinn.
Okay.
Also, Tut mir leid, aber das ist nicht nur den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, sondern das ist wirklich, das ist Exorzismus. Das ist medikamentöser Exorzismus.
Ja, erklär mal, das finde ich spannend.
Ja, aber da muss ich ausholen. Ja, da muss ich ausholen. Ein. Also, nochmal, wichtig ist, wie sich ADHS definiert. Wir haben ja eben gesagt, häufig ist es eine symptomatisch ermittelte Diagnose. Also mit anderen Worten, Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit über einen bestimmten Zeitraum auf Aufgaben zu richten. Leicht abgelenkt werden. Ja, dann Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu beenden. Probleme, längere Zeit still zu bleiben oder zu sitzen. Ja, dann sind die, nehmen wir es vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, gibt auch Ältere natürlich, die sind zappelig, die hüpfen so ein bisschen rum, die haben das Bedürfnis, umherzulaufen und so ein bisschen sich zu bewegen und so weiter und so fort. So, das ist, sagen wir mal so, die Grohform von ADHS. Das Hauptmedikament, was es seit den 1950er Jahren gibt, der Wirkstoff, den kennen nicht so viele vom Namen her, nennt sich Methylphenidat. Und der bekannteste Name, also der sozusagen Medikamentenname, ist Ritalin. So, das ist so die, ich sag mal so, die klassische Medikamentenvariante. Es gibt noch so ein paar Unterpräparate, wobei ein Unterpräparat ist auch Wahnsinn. Aber komme ich gleich zu. Mhm. So. Das Ritalin wurde von einem Schweizer Pharmakologen entwickelt. Leandro Panizzon. Und zu dem Zeitpunkt der Entwicklung damals war mir auch neu, war es üblich, dass man die Medikamente selber ausprobiert hat. Im Rahmen der Entwicklung. So, dann hat der Leandro und seine Frau Marguerite das damals entwickelte Methylphenidat eingeworfen, und zwar 1944. Und dann hat seine Frau beim Tennis eine Leistungssteigerung unter dem Zeug verspürt. So, dann ist das irgendwann marktreif gemacht worden und 1954 auf den Markt gebracht. Und es heißt deshalb wohl Ritalin. Ich habe das von mehreren Quellen, weil das der Spitzname seiner Frau war. Also Marguerite und Rita als Spitzname. Ritalin. Also hat er gesagt, in Memoriam nennen wir das Ding mal Ritalin. Das Ritalin, deshalb habe ich vorab gesagt, es gibt eine Idee bei der ADHS, nämlich eine neurobiologische Störung, sprich die Aufnahme von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn ist gestört. Und das Methylphenidat, also das Ritalin, nehmen wir ruhig den Handelsnamen, hemmt die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin. Heißt, die beiden Hormone oder Wirkstoffe sind länger vorhanden und das Medikament ähnelt in seiner Wirkung dem Kokain. Es gibt, nennen wir es mal respektvoll, Sekundärmarkt. Auf dem Sekundärmarkt ist das Speed-Ersatz.
Boah, okay, krass. So.
Wenn, und jetzt kommt eigentlich, der Knüller kommt eigentlich bei den Nebenwirkungen, weil es unter anderem den Appetit und die Müdigkeit unterdrückt. So, und jetzt machen wir mal folgendes Gedankenexperiment. Ich lasse dich hungern über mehrere Stunden und ich entziehe dir den Schlaf. Was macht das mit dir?
Tja, das macht mich auf jeden Fall in the long run ziemlich fertig.
Ja, es macht dich unruhig vor allen Dingen. Also wir wissen aus der Snickers-Werbung, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast.
Ja. Das ist allerdings ein Dauerzustand. Aber so, ja.
Jetzt mal
ja.
Spaß beiseite.
Spaß beiseite. Du bist aggressiv.
Also ich werde aggressiv. Du behandelst medikamentös jemanden, der unruhig ist, mit etwas, was psychisch anregend ist, gleichzeitig die Müdigkeit und den Appetit unterdrückt. Habe ich jetzt mal als Haus- und Hoforthopäde, habe ich damit ein Problem?
Ich habe vor allen Dingen ein Problem damit, also mach gerne gleich weiter. Aber seit 1990 sind die Tagesdosierungen dieses Medikaments, schätze mal, um wie viel Prozent gestiegen? Ungefähr. Also nur einfach mal eine Schätzung.
Ich möchte es gar nicht wissen.
150% seit 1990. Einfach nur mal so. Prost. Da klingelt die Kasse. Das kannst du aber mal singen. Aber interessant.
Also bitte, wichtig ist, nicht, dass man jetzt hier rausgeht und sagt, Ritalin ist wie Koks, ne?
Ist das Teufels.
Also, ne, also bei aller Liebe, das ist von der Anflutung und vom Suchtpotenzial natürlich unterschiedlich. Mir geht's um die Wirkweise. Was ist letztendlich im Körper, vor allen Dingen im Gehirn, auslösen soll. Und ich bin auch gerne bereit, jeglichen Shitstorm meiner neurologischen Kollegen anzunehmen. Ja, aber nochmal, ich argumentiere hier, und deshalb habe ich das Beispiel gebracht, was passiert, wenn ich jemandem den Schlaf und den Appetit unterdrücke, ihn psychisch anregendes Medikament verabreiche, der ohnehin schon hibbelig ist ohne Ende. Das ist schwierig. Das ist für mich einfach von der vom Verständnis her schwierig. Und wenn man mich fragen würde, würde ich meinem Kind Ritalin geben? Würde ich diese Frage mit absolut Nein beantworten. Auch das ist meine Meinung. Das ist keine medizinische Anlageempfehlung. Das ist nur meine Meinung. Weil ich einfach ein Problem damit hätte, weil die Personen, die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen, wann soll sich das Gehirn denn erholen? Wenn nicht beim Schlafen.
Vollkommen richtig.
Also auch da gibt es zahlreiche Studien drüber. Jetzt gibt's dann, das habe ich ja vorhin gesagt, jetzt gibt's natürlich auch noch die Nicht-Ritalin-Variante. Die nennt sich im Handelsnamen Elvanse. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, kann natürlich auch mit Axontegü sein und Elvanse heißt, weiß ich nicht, hab's aber. Das ist ein Amphetaminpräparat.
Es wird nicht besser.
Nein.
Es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen der Clou. Dann gibt es tatsächlich noch eine Variante, eine andere medizinische Variante, also medikamentöse, Verzeihung. Wenn man nämlich auf diese Stimulantien, also das heißt auf Methylphenidat beziehungsweise auf das Amphetaminpräparat, nicht gut reagiert, also vielleicht unruhiger wird, dann gibt es ein Medikament, das eben nicht stimuliert. Wird nicht so.
Bin ich gespannt. Ja.
Ja, das heißt Atomoxetin. Das wird aber nicht so oft gegeben, weil das nur ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer ist. Das arbeitet, wenn ich richtig informiert bin, aber wie gesagt gerne jeglichen Shitstorm an unsere E-Mail-Adresse, die erst dann der Mike zu lesen bekommt, gerne richten und nicht das auf den Dopaminkreislauf einwirkt. Aber um es abzurunden, ich glaube, dass wir trotz des Werdegangs von 1954 bis jetzt nicht medikamentös nicht sehr weit gekommen sind in unserer Entwicklung. Und ich habe, wie ich ja vorhin erwähnt habe, unter meinen Kunden den ein oder anderen ADHS-Fall. Und ich habe vor kurzem einen zu einer Schulterspritze da gehabt. Und bei den Spritzen machen wir so kleine Clips an den Finger, damit wir unter anderem die Sauerstoffsättigung und den Puls messen. damit auf der einen Seite, also damit die uns halt bei den Spritzen einfach nicht abschmieren. Ne? Das ist wie so ein bisschen auch Sensibilisierung und für uns aber auch eine gute Möglichkeit, dann auch während der Spritze dann einfach mal auf diesen Clip zu gucken. Mhm. Der hatte einen Ruhepuls, das ist ein junger Mann, der hatte einen Ruhepuls von 110.
Was?
Und dann habe ich gesagt, und es war die zweite Spritze, die er bekommen hat. Und wir dokumentieren diese Pulszahlen in der Kartei. Und bei der ersten Spritze hatte der einen Puls von knapp 60. Bei der zweiten Spritze von 110. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich stecke den Clip nochmal um, weil ich gedacht habe, es wäre eine Fehleranzeige, ist natürlich Blödsinn. Trotzdem, ich habe ihn umgeklippt und guck wieder drauf, 109. Und dann wusste der aber, warum ich das gemacht habe. Und da sagte der, ja, der zeigt einen hohen Puls an, ne? Sag ich, ja. Ja, sagte er, ich habe heute Morgen mein Ritalin genommen. Deshalb ist mein Puls so hoch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber fühlen Sie sich denn ruhiger? Sagt er, nee.
Ja, sag ich, bei einem 100, wenn der Puls hoch, ja, ja.
Sag ich, bei einem 110er Puls, 110 Beats per Minute, das war früher hier Tour Unlimited. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst aus den Niederlanden, Techno-Gruppe.
Klar.
Die haben mit 110 Beats per Minute haben die angefangen, haben die Charts hoch und runter angeführt.
Ja, ja.
Jetzt mal Spaß beiseite. Aber wie soll denn so jemand zur Ruhe kommen? Ne? Und deshalb, wenn ich hier quatsche, quatsche ich nicht aus Büchern oder aus Leitmedien. Ja, ich quatsche aus dem Leben. Ich quatsche aus dem Leben. Das ist gelebte Medizin. Auch wenn ich nicht, auch wenn ich nur Paramediziner bin und Orthopädie mache. Ja, aber das erschließt sich für mich nicht.
Ja, kann ja auch nicht, aber ich bin total erschrocken, weil also ja, mein Ruhepuls liegt irgendwie immer so zwischen 48 und 51 irgendwie so. Und von gesunden Menschen sollte er wahrscheinlich und auch sportlichen, aktiven Menschen sollte er sowas um den Dreh legen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, also wenn ich jetzt 110 habe, dann weiß ich, da habe ich mal mit zumindest zwei Kurzhanteln in der Hand. Oder ja, bin gemäßigt beim Joggen unterwegs oder auf dem Crosstrainer unterwegs oder was auch immer. Aber ja, da fühle ich mich alles andere als ruhig.
Also, ja, aber klar, man kann das gerne mal probieren. Also einfach mal, die meisten haben ja diese ominösen Smartwatches, aber man kann gerne mal versuchen, seinen Puls auf 110 zu bringen. Hm. Und wie froh man dann ist, wenn dieser Puls wieder runterkommt. Und jetzt einfach sich mal vorstellen, wie es ist, mit 110er Puls in Ruhe zu agieren. Ne? Und dann auch noch aufmerksam zu sein und still zu sitzen.
Entscheidungen zu treffen auch. Bei Erwachsenen zum Beispiel.
Ja. Ne? Also da donnert die Brust. Da donnert die Brust. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, ne, gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, man sieht das ein bisschen zu kritisch, weil was haben Bill Gates, Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Jennifer Lopez, Will Smith, Tom Cruise, Michael Jordan, Serena Williams, Winston Churchill und Marilyn Monroe gemeinsam?
Tja, ich fürchte, sie haben alle ADHS
gehabt. Sie haben alle angeblich ADHS. Oder hatten, je nachdem, der eine oder andere ist ja schon und sozusagen im Himmel. Und weil das ist natürlich eben, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Kehrseite der Medaille, aber viele Menschen verbinden mit ADHS eben auch Stärken, wie Kreativität, Innovationsgeist und ganz schöner Begriff heutzutage, out of the box denken. Mhm. Und wenn natürlich solche Garanten, also wenn ich mir vorstelle, Michael Jordan hat ADHS oder hatte, je nachdem, dann denke ich mir natürlich, ja gut, dann her damit. Er hat so viele Ringe gewonnen. Also wichtig ist ja auch, dass man auch gewisse Dinge, die man vielleicht ADHS zuordnen würde, wenn man eine Diagnose haben möchte, dass man gewisse Dinge auch mal zulassen sollte. Ne? Also wenn Kinder im Unterricht, das ist ein sehr, sehr starres Bildungswesen. Wenn Kinder im Unterricht unruhig sind, dann kann es auch damit zusammenhängen, dass ihnen langweilig ist, dass sie unterfordert sind. Genauso, dass es auch sein kann, dass sie überfordert sind. Also das muss nicht immer ADHS sein. Also ich habe in der 11. Klasse während des Unterrichts eine Mülltonne angezündet. Mehr ADHS geht nicht. Das war Philosophie, ich habe das schon einmal hier erzählt. Mir war langweilig, ich war unterfordert und ich habe eine Mülltonne angezündet. So viel Ritalin kann ich gar nicht schlucken, wie ich damals hätte aufgeschrieben werden müssen oder mir hätte aufgeschrieben werden müssen. Also manchmal muss man gewisse Dinge zulassen. Hätte das damals die Schule nicht zugelassen, dass ich im Unterricht eine Mülltonne anzünde, dann säßen wir beide jetzt nicht hier. Stell dir das bitte mal vor.
Ja, Katastrophe. Ja. Danke für deine ADHS-Geschichte. Ja.
Dreikönigsgymnasium, Köln, Bilderstöckchen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich habt durchgehen lassen.
Ja, ich fahr da nächste Woche mal vorbei und bring da einen Strauß Blumen vorbei. Oder ein Kilo Ritalin. Nein, Spaß beiseite. Es ist in der Tat aber auch eins, und das ist auch Fakt. Und das finde ich auch Wahnsinn. Jetzt gibt es langsam, also jeder Trend hat einen Gegentrend, Stimmen, die sagen, und übrigens aus den Krankenkassen raus, das Problem ist, dass wir in einer Unterversorgung sind, wenn es um Therapeuten geht zum Beispiel. Also Krankenversicherer sagen, die ja immer im Grunde genommen den ganzen Shit abkriegen und auch den ganzen Hate abkriegen, weil am Ende sind es immer die bösen Krankenkassen. Und ja, es ist bestimmt das ein oder andere Defizit zu erkennen, aber es ist auch so, dass es wenige Länder gibt, die ein so gutes und funktionierendes Krankensystem haben wie wir. Das bedeutet nicht, dass das jetzt hier eine Blaupause werden soll. Und das bedeutet nicht, dass wir auch ganz schön große Defizite haben in unserem Krankensystem. Das ist auch die Wahrheit, wo man dringend einfach mal ran muss, aber wirklich richtig dringend. Aber es ist auch eben umgekehrt die Wahrheit, und da gehe ich auch mit, dass es eine Unterversorgung gibt, erstmal überhaupt ein Personal, das dir eventuell auch therapeutisch helfen kann, bevor du dir 2 Liter Ritalin jede Woche in den Kopf knallst, das einfach auch mal anders zu beleuchten und mal anzugehen und auch mal mit einem Therapeuten, der sich mit solchen Sachen auskennt, mal zu gucken, okay, gibt es Methoden, gibt es Möglichkeiten, mit ADHS gut zu leben und die Kreativität zu kanalisieren, zum Beispiel, und ohne, dass mir der Puls hochschnallt. Und das ist ein Problem. Und das finde ich ein eklatantes Problem, das wir unbedingt lösen müssen, weil wir, glaube ich, schon auch dazu tendieren, dass seelische Krankheiten, nochmal, auch sonst gibt es den Podcast nicht, vielleicht. Oder Krankheiten, lass uns mal Defizite sagen oder lass uns mal Schwierigkeiten sagen. Die sind auf dem Vormarsch. Wir schaffen es aber nicht, innerhalb des Systems für Ressourcen zu sorgen. Ruf heute mal einen Therapeuten an mit einem Spezialgebiet. Auch einen ganz schnöden, normalen Gesprächstherapeuten. Ruf da mal an, du kriegst ihn gar nicht ans Telefon, weil der Anrufbeantworter läuft. Oder schicken sie, oder gar kein, du kannst gar nicht drauf sprechen, schicken sie uns eine E-Mail. Und dann passiert wochenlang nichts. Und dann hörst du irgendwann, ja, ich bin voll bis Januar 2026. Und dann denkst du so, ja, gut, danke, vielen Dank für die Information. Und hier beginnt das Problem. Und hier ist es so, dass wir, bevor wir überhaupt in den Genuss kommen, wirklich sicher zu sein, dass wir an ADHS leiden, wäre es ja schon mal ganz gut, dass man sich mit jemandem unterhält, der sich damit auskennt, damit man auch wirklich darin bestätigt wird. Oder aber auch, dass man gesagt bekommt, totaler Quatsch, ist alles gut. Vielleicht einfach mal 2 Gänge zurückschalten oder vielleicht mal joggen gehen oder vielleicht mal was ganz anderes machen. Sie haben alles, aber keine ADHS. Sie sind vielleicht einfach überfordert oder sie sind was auch immer. Und dieses, also da ist mir überhaupt nicht, also als ich das gelesen habe, auch in der Vorbereitung, als ich das so folge, dachte ich mir so, ja mein Gott, ey, wenn wir das nicht schaffen, in einem Land, wo wir sehr privilegiert sind, wo denn dann? Und das fand ich schon ernüchternd.
Das gilt natürlich fairerweise auch für viele andere Themen, also auch viele andere Erkrankungen natürlich. Also alles, was natürlich mit der Psyche zu tun hat, da ist es wirklich sehr, sehr schwer. Hilfe zu bekommen, schnelle Hilfe zu bekommen, die teilweise bitter nötig ist.
Mhm.
Organisch kann man das immer so ein bisschen erklären, wenn jemand einen Herzinfarkt hat oder den Verdacht auf oder einen akuten Bauch, da ist gefühlt eigentlich immer jemand da. Ne, da wird immer sofort, das könnte lebensbedrohlich sein. Aber wenn jemand ein psychisches Beschwerdebild hat, was theoretisch auch lebensbedrohlich sein kann, ist es einfach schwieriger. Und deshalb kann das Thema ADHS natürlich auch, weil man merkt die Sensibilität für das Thema, man merkt auch, dass es eben sehr, sehr oder häufiger einfach darüber auch berichtet wird, kann vielleicht sensibilisieren, dass man sich über dieses Thema dann einfach hinsichtlich der allgemeinen neurologischen oder psychiatrischen Versorgung Gedanken macht. Ne? Gleich mit der neuen Regierung. Weil, wie gesagt, da, wenn man den Wahlkampf verfolgt, da ist schon ein bisschen ADHS im Spiel.
Ja, aber ich meine, wir machen so ein bisschen, dass wir alles mit ein bisschen Augenzwinkern in der Folge. Ja. Ich glaube einfach, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht vorschnell urteilen über andere, aber auch über uns selbst, ja, und uns wirklich den Raum nehmen und die Zeit nehmen, sich das wirklich mal genau anzugucken, weil das schon auch, ja, also ich finde, in meinem Umfeld zumindest ist es so, dass ich manchmal schon auch wirklich starke Bauchschmerzen habe, weil da ganze Familien, also du hast ja diese Pandoras-Büchse aufgemacht, das Ritalin, ganze Familien hauen sich das rein. Und das sind wirklich nicht wenige. Also ich könnte jetzt mal sagen, aus der Hand raus, in meinem Umfeld kann ich dir 20 Menschen sagen, die medikamentös sich aber jeden Tag ihre Portion holen. Und mit manchen habe ich regelmäßig zu tun und stelle fest, weiß ich jetzt nicht, sind es die Nebenwirkungen oder sind es die Charaktere, dass die schon auch sehr unausbalanciert sind. Trotz Ritalin. Also da hast du nun die These ja nur noch aufgemacht, Thema Puls und so weiter.
Ja.
Wo ich da sag so, boah, aber die Reaktionen sind nicht unbedingt besser als ohne Ritalin. Ich kannte ja viele auch irgendwie vor der Medikamenteneinnahme.
Ja.
Und nun könnte man sich die Frage stellen, sind wir da vielleicht abschließend, sind wir da auf einem Holzweg, sind wir da auf einem Weg eines Trends, sind wir da auf einem Weg, in so eine Spirale reinzutappen, und brauchen wir vielleicht einfach auch solche Epidemien in regelmäßigen Abständen, brauchen wir das für uns? Weil ich nochmal finde, dass die Dichte, nur ein Eindruck, so unfassbar groß geworden ist von Menschen, die angeblich ADHS haben.
Also ich glaube, dass die Personen, die letztendlich diesen innerlichen Stress haben, dass die angehört werden müssen, dass die auch behandelt werden müssen. Die medikamentöse Therapie habe ich laienhaft versucht zu beleuchten. Aber es gibt natürlich auch andere Strategien, beispielsweise zur Stressbewältigung oder auch zur Impulskontrolle, wie zum Beispiel das sogenannte Neurofeedback. Also mit anderen Worten, da wird mittels EEG, also das heißt, da werden Hirnströme gemessen. Man versucht gezielt, diese Hirnströme zu beeinflussen. Also letztendlich eine, hirntechnische Kontrolle zu erlangen, eine Art Impulskontrolle. Ich glaube, das kann schon in vielen Bereichen, die vielleicht auch Überschneidungen haben mit ADHS, sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr schönes Tool sein. Wir haben das in abgewandelter Form beispielsweise bei Verspannungen, Also wenn man so klassisch viel Rückenbeschwerden hat oder Nackenbeschwerden, wo oft gesagt wird, ja, das sind Verspannungen, da sage ich ja, dafür braucht man keine Arzt oder eine Ärztin, das kann man googeln. Die Frage ist aber, wie kann man es steuern, wie kann man das beeinflussen? Und da setzen wir beispielsweise die Elektroden, die nennen sich dann nicht EEG für die Hirnströme, sondern EMG für Muskelströme ein, messen dann den Muskelstrom und wenn wir dann sehen, okay, da ist, haben wir eine Muskelgruppe, die sehr angespannt ist, dann versuchen wir die aktiv und willkürlich, ich sage jetzt mal bewusst, runterzufahren. Das macht man 2-3 Mal, dann geht das in den Autopiloten über. Das ist teilweise wirklich wie Zauberei. Und deshalb dieses Biofeedback, was man dann auch über die Hirnströme gegebenenfalls erlangen kann, das kann schon sicherlich auch wiederum, ja, ich nenne es mal ruhig, bahnbrechend sein. Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang mit ADHS aber trotzdem noch mal einen anderen Satz gelesen, der ich möchte den mal auch so ein bisschen zitieren, der mich auch noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, nämlich mit dem Thema ADHS, dass das oft auch kreative, spontane und vernetzt denkende Menschen sind, aber was eben auch Herausforderungen mit beim Thema Fokus, Impulskontrolle und Struktur mit sich bringt. Und dann kam dieser Satz, früher waren solche Menschen vielleicht Jäger, Entdecker oder Künstler. Heute kämpfen sie oft mit starren Schulsystemen und Bürostrukturen. In einer anderen Gesellschaft wäre ADHS vielleicht keine Störung, sondern nur eine andere Art zu sein. Das fand ich auch wiederum spannend, weil ich glaube, ein starres Schulsystem und Bürostrukturen oder insgesamt diese sehr eingepferchten Strukturen, die kennt irgendwo jeder. Hm. Ich finde auch teilweise eine Fußballmannschaft, eine Laufgruppe, das sind auch sehr starre Strukturen, weil es unterschiedliche Leistungsvermögen gibt, weil es unterschiedliche Aufmerksamkeitsspannen gibt und man versucht in der Gruppe aber sich einzuordnen. Und da ist trotzdem immer einer dabei, der einfach unruhig ist und sagt, ja, pass auf, können wir weitermachen? Können wir weiterlaufen? Können wir weiter Fußball spielen? Und nicht die ganze Zeit hier quatschen? Und deshalb fand ich das eben auch nochmal einen anderen Ansatz, dass man das gar nicht als Krankheit oder eben Störung postuliert, sondern als eine Art des Seins. Und ich glaube dann
vielleicht einfach.
Mhm. Bitte?
Charakterzug vielleicht einfach.
Ja, aber dann würden wir ja ganz anders damit umgehen. Also wir würden ja einem impulsiven Charakter oder einem introvertierten Charakter oder einem schüchternen Charakter, was auch immer, würden wir ja nicht sofort medikamentös beiwohnen, sondern man würde sprechen, ne, man würde vielleicht gezielte Übungen miteinander machen, was auch immer. Das einfach nur nochmal so zum Thema, ja, ob es eine Volkskrankheit ist oder ein Trend ist, ich glaube weder noch. Ich denke, dass es hoffentlich dazu führt, dass es, dass man sich damit beschäftigt, weil es schon eine Form von einer gewissen Neurodiversität ist.
Wir haben auf jeden Fall den Grundstein gelegt, vielleicht für den einen oder anderen, der den Podcast hört, da nochmal darüber nachzudenken und vielleicht einfach auch Menschen, die in einem Prozess sind und überlegen, vielleicht brauche ich doch medikamentöse Unterstützung oder nicht. Vielleicht ja, denkt der eine oder andere da nochmal drüber nach und vielleicht gibt es auch, ich bin da ja immer so, dass ich denke, vielleicht gibt es auch ein Umdenken, dass ja, dass wir vielleicht dann doch einfach auch fördern, dass wir, ich bin ja immer jemand, der gerne nach vorne schaut, fördern, dass Menschen einfach vielleicht mehr den Beruf auch des Psychotherapeuten für sich gut finden, weil wir einfach vielleicht mehr davon brauchen und vielleicht sind wir einfach auch in der Zeit inzwischen, wo das auch notwendig ist, dass wir vielleicht mehr Therapeuten haben als irgendeinen anderen Arzt oder Form von Unterstützung. Danke dir auf jeden Fall sehr für sehr viel Klartext heute. Das war in jedem Fall gut und auch die Vergleiche, die du gezogen hast, wenn sie auch drastisch waren, Thema Kokain und Co. Aber es war vielleicht einfach auch mal notwendig. Und ich finde es ja immer ganz gut, wenn man auch mal so ein bisschen eine, ja, Gegenposition würde ich jetzt nicht sagen, aber doch mal Klartext spricht. Und so haben Menschen ja die Möglichkeit, sich darüber mal die ein oder andere Meinung oder auch Gedanken zu machen. Danke dir für heute und bin sehr gespannt auf das nächste Thema. Nächste Woche, aber das ist auch nicht weniger spannend oder weniger herausfordernd, wie ich finde. Nämlich die steile These, nicht jede Verletzung und nicht jede schlechte Erfahrung ist gleich ein Trauma. Danke dir für heute, lieber Burak, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich danke dir. Schön, dass du wieder da bist, Manni.
Ja,
hab dich vermisst.
Ja, Dito.
Dito. Bis bald. Schönes Wochenende.
Bis bald. Dito.
Lauf dich frei. Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.